ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Ewald Lienen.
Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie da sind, Herr Lienen.
Ich freue mich auch, ich bin ganz gespannt.
Sie gucken mich schon so an. Sind Sie misstrauisch heute mir gegenüber,
Herr Lienen? Ihnen gegenüber?
Ja, ja. Sie gucken mich so misstrauisch an.
Ja, im Vorgespräch haben Sie sich ein bisschen geoutet als,
ja? Als Querulant.
So ungefähr.
Ja, da bin ich doch in bester Gesellschaft heute, genau so. Herr Lienen. Sie haben natürlich dabei Zettel.
Nein, das ist ein Buch. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied kennen.
wenn ich die da rausreißen würde, wären es Zettel, ja. Also okay. Sie sind so bekannt für Ihre Zettel. Es gibt jetzt ja einen Vorbericht gehabt, dass Herr Lienen zwei Dinge, für die Sie bekannt sind, nämlich für Ihre Notizen. Okay. Und Sie haben sich auch schon gerade fleißig Notizen gemacht, eigentlich von allem, was ich erzählt habe.
Nicht alles, aber ich hatte gehofft, dass ich zum ersten Mal ein Interview führen kann mit jemandem, der mich nicht auf meine Zettel anspricht. Aber da haben Sie jetzt leider... Aber es ist ja in Ordnung. Es ist gut. Es gibt noch ein paar andere Themen, über die wir reden können.
Ganz bestimmt. Zum Beispiel gratulieren wir Ihnen erstmal ganz herzlich zum Geburtstag heute.
Herzlichen
Alles
Dank.
Gute, Herr Lienen. Sie feiern ja heute mit uns. Das finden wir auch sehr schön. Letztes Jahr um diese Zeit, da haben Sie Ihren 70. gefeiert. Und da waren Sie nirgends zum Interview.
Das stimmt.
Was haben Sie da gemacht?
Gute Frage. Ich war ein paar Tage vor einer Hüft-OP, muss ich sagen. Und wir haben auch das ganze letzte Jahr, wir sind ja umgezogen, wir leben jetzt mittlerweile wieder in der Nähe von Bielefeld. Und wir haben das ganze letzte Jahr ein kleines Häuschen auf unserem Familienbesitz renoviert. Und ich hatte riesengroße Hüftprobleme. Also ich habe ein wunderschönes Geburtstagsessen gehabt mit der ganzen Familie. Einmal zu Hause, einmal auswärts. Das waren wunderschöne Tage, aber das war überschattet von, am 6. Dezember bin ich operiert worden. Das war dann eine Riesenbefreiung. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Ich hatte an der rechten Hüfte irgendwie nach mehreren Erdumrundungen Sprintweise und Joggingweise.
Ist das schon der Tribut des Fußballs, auch des Profisports?
Mache ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe ansonsten eigentlich keine Probleme gehabt. Und das war mir auch gar nicht klar, dass ich Hüftprobleme hatte. Ich glaube, dass das von Anfang an irgendeine Fehlstellung war. Ich habe meine ganze Spielerkarriere über Probleme gehabt auf dieser rechten Seite. Und ich denke, dass ich das im Laufe der Jahre, das hatte gar nichts mit dem Fußball zu tun. Sondern irgendwas war da schief und das ist jetzt korrigiert worden.
Gut, es gibt ja nun auch andere Menschen, die Hüftprobleme haben, ohne dass sie Profifußballer waren. Es gibt ja noch, oder, das muss ich jetzt, Sie hatten wahrscheinlich auch gehofft, dass es vielleicht ein Interview wird, in dem Sie nicht auf dieses Foul angesprochen werden. Ja, auch da muss ich Sie enttäuschen, Herr Lienen. Welche Konsequenzen haben Sie eigentlich damals, die Älteren von uns, die werden sich erinnern an dieses Foul, dieses brutale Foul 1981, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Sie von links kommend und der Verteidiger, Herr Siegmann, mit gestreckten Beinen in sie rein, das Bein auf 25 Zentimeter geöffnet. Man sieht die Muskelfaszie. Kann man nicht vergessen, wenn man es einmal gesehen hat. Sie auch nicht. Welche Konsequenzen haben Sie da körperlich gehabt?
Gar keine. Das war ja das Gute für mich. Und auch das Interessante für die Aufarbeitung dieser Geschichte. Denn ich habe wirklich keine, nach 4 Wochen habe ich schon wieder Fußball gespielt. Es war eine reine Fleisch- und Schnittwunde, aber es war so spektakulär und so unfassbar, das hat man so noch nie gesehen, dass ich diesen Vorfall eben auch nutzen konnte, um auf diese damals wirklich vorhandene Brutalität im Fußball aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen. Zum Glück, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, naja, kannst du jetzt noch weiter Fußball spielen? Das haben die zugenäht, nach 4 Wochen ging es wieder weiter. Aber das war so spektakulär. Es gab viele, viele im Laufe der Jahre, auch damals schon, viel, viel schlimmere Verletzungen, die aber nicht spektakulär waren. Man hat es nicht gesehen. Wenn alles zerfetzt ist in Gelenken oder in Knien und es ist keine offene Wunde, siehst du es nicht. Die Verletzung war körperlich gesehen komplett harmlos, aber so spektakulär, dass es allen schlecht geworden ist. Und deswegen habe ich darauf hingewiesen, so kann es nicht weitergehen, denn es war wirklich so damals in den 70er Jahren, das war völlig egal. Die Leute sind in dich hineingeflogen, bei der Ballannahme hineingegrätscht und die Schiedsrichter haben gesagt, ja, das ist Kampf um den Ball. Und das war abenteuerlich, das musste man verändern.
Schön, dass Sie da sind. Sie feiern heute Ihren Geburtstag mit uns, aber nicht nur mit uns. Das ist nicht exklusiv. Ich wollte übrigens sagen, da gibt es noch ein Stück Kuchen, natürlich mit Kerze, die Sie dann auch noch auspusten müssen.
Ja. habe ich schon gesehen. Ich war total überrascht.
Ist groß, ja, das muss schon sein. Also heute Abend sind Sie auf einer Veranstaltung ja unterwegs oder Sie sind jetzt generell gerade hier im Land unterwegs. Was machen Sie denn jetzt hier bei uns im Südwesten?
Naja, ich habe heute Abend eine Veranstaltung in Asberg und morgen in Nähren. Da geht es um politische Themen, um Nachhaltigkeit und so ist das zustande gekommen. Die haben mich angefragt und da ich sowieso an meinem Geburtstag meine Familie nicht sehen kann, die müssen ja auch, die sind unterwegs. Wir werden am Sonntag ein kleines Geburtstagsessen machen. Mhm. Habe ich gesagt, naja gut, dann machst du das mal. Aber es ist natürlich schon, als ich dann zugesagt habe, dann habe ich gemerkt, das ist logistisch schon eine Herausforderung hier. Mhm. Aus der Nähe von Bielefeld nach Stuttgart zu kommen und dann von Stuttgart nach Asberg und dann wieder nach Nähren und dann wieder zurück. Ich bin mal gespannt, ob ich am Samstagnachmittag rechtzeitig zur Bundesliga wieder zu Hause bin.
Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen dafür. Sie müssen es ja dann auch alles mit der Bahn machen und das hat ja gestern schon, haben Sie erzählt, auch eine ganze Weile gedauert. So politische Veranstaltungen, das ist das, was Sie jetzt auch teilweise, also politische Veranstaltungen ist jetzt übertrieben, aber Sie reden über Politik, sagen Sie, und über Führungskultur und über Nachhaltigkeit. Wie kommen Sie auf diese Themen? Also wenn man Ewald Lienen wahrscheinlich jetzt über einen längeren Zeitraum verfolgt, stellt sich die Frage nicht.
Naja, als ich 2017 bei St. Pauli als Trainer aufgehört habe, da habe ich noch 3 Jahre oder fast 3,5 Jahre weitergemacht bei St. Pauli als Wertebotschafter, als Repräsentant. Da ging es erst um Nachwuchsförderung, so ein bisschen im Jugendbereich mitzucoachen. Aber es ging von Anfang an eben auch um solche Themen wie soziale Projekte und Nachhaltigkeit wurde immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und ich habe damals schon für St. Pauli, aber auch neben St. Pauli, viele Vorträge gehalten. Ich war unterwegs und mein erstes Thema war Führungsverhalten, Teambuilding, Kommunikation, Motivation. Das ist aus meiner, so ich wurde oft angefragt diesbezüglich und ich hatte mich da sowieso schon hineinbegeben, weil das aus meiner Zeit als Trainer natürlich ein wichtiges Thema ist. Mhm. Wie spreche ich mit Leuten, wie kommuniziere ich, wie komme ich an, wie kann ich Leute motivieren, kann ich Leute überhaupt motivieren? All diese Themen und das Führungsverhalten ist ja nun ganz wichtig. Und dann ist im Laufe der Zeit die Nachhaltigkeit dazugekommen. Wir haben Corona gehabt, wir haben die Klimakatastrophe kommt immer mehr auf uns zu. Und auch bei uns im Club, aber auch generell habe ich mich mehr mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. In der Corona-Zeit habe ich mir eine völlig neue Bibliothek angeschafft, da hatte ich Zeit. Eine Corona-Bibliothek habe ich das genannt. Dann habe ich, was weiß ich, wie viele Bücher über alles Mögliche gelesen. Und gerade das Thema Klima und Nachhaltigkeit ist dadurch in den Vordergrund gerückt. Und so habe ich dann im Laufe der Jahre beide Themenbereiche immer mehr abgedeckt. Bei Unternehmen, bei Firmen, aber auch bei Organisationen oder anderen Gruppierungen.
Engagiert waren Sie ja schon immer, auch schon als Spieler. War das für Sie einfach die logische Konsequenz, jetzt zu sagen, ich nutze vielleicht auch meinen Bekanntheitsgrad und ziehe jetzt ein bisschen durch die Lande, um gewisse Dinge auch zu diskutieren und in die Gesellschaft zu tragen? Zum Beispiel bei solchen Veranstaltungen jetzt in Asberg oder in Nähren heute und morgen?
Ja, natürlich. Also das ist mir immer ein Bedürfnis gewesen. Und als Profifußballer, als Trainer hatte ich nicht so viel Zeit, das muss ich sagen. Als Trainer bist du 24/7 unterwegs und das ist eine unheimliche Drucksituation. Da hast du nicht so viel Zeit wie als Spieler. Und als Spieler hat mir das nicht gereicht, einfach nur immer Fußball zu spielen, sondern ich habe mich von Anfang an weiter für bestimmte Dinge interessiert und habe Leute kennengelernt, gerade im politischen Bereich. Friedensbewegung war ein großes Thema, die Umweltbewegung kam dazu. So, und das war mir eigentlich immer ein Bedürfnis, auch etwas dazu zu sagen. Und das ist auch so geblieben.
Herr Lienen, Sie schauen immer Fußball, ne? Ohne Fußball geht's nicht.
So sieht's aus.
Haben Sie gestern Champions League geschaut?
Ja, auch am Dienstag habe ich mir, wenn es ganz interessante Spiele gibt, dann gucke ich mir ein Einzelspiel an. Jetzt in letzter Zeit habe ich ab und zu auch mal Konferenzen geguckt. Wenn 18:45 was ist, so wie gestern, Stuttgart hätte ich gerne von Anfang an geguckt, da bin ich ein bisschen zu spät gekommen. Zur zweiten Halbzeit konnte ich dann einsteigen. Da stand schon 2-1 für Rote Sterne. Dann habe ich gehofft, dass sie es irgendwie umbiegen können. Dann habe ich die zweite Halbzeit gesehen. Also ich schaue jetzt viel Fußball, weil wir auch in einem Podcast darüber reden, in unserem 16er. Und weil ich natürlich der Sache verbunden bleiben will. Und es macht ja auch Sinn, über Dinge zu reden, von denen man was versteht. Es gibt ja genug Leute, die von vielen Dingen sprechen.
Ja.
Von denen sie nicht so viel verstehen.
Ja gut, das kann man jetzt, da sind sie, glaube ich, befreit von diesem Verdacht im Zusammenhang mit Fußball. Wenn ich da jetzt drüber rede, dann ist das vielleicht verdächtig, aber dafür habe ich ja zum Glück sie in der Sendung. Also wenn wir jetzt immer über das gestrige Spiel reden, 1-5, jetzt haben sie natürlich die erste Halbzeit verpasst. Mhm. Stuttgart lag ja in Führung und dann kriegen die dieses 1-5. Wie haben sie die Stuttgarter da gestern erlebt? Weil es bewegt hier die Gemüter.
Ja, also Fußball ist ein Tagesgeschäft und ich kann diese tagesmäßigen Aufregungen nicht so richtig verstehen. Stuttgart war im letzten Jahr für mich eine Offenbarung. Stuttgart und Leverkusen waren die beiden Mannschaften, die im deutschen Fußball was verändert haben. Mit zwei tollen Trainern, Sebastian Hoeneß und Xavi Alonso, die einen anderen Fußball gespielt haben. Die haben den Ball laufen lassen. Das ist auch stilbildend gewesen für viele andere Mannschaften. Ich habe gesehen, dass viele Mannschaften zumindest Teile des Spiels dieser beiden Mannschaften übernommen haben, von hinten herausspielen, in engen Räumen Dreiecke bilden, sich herausspielen, und das war überragend. Die Spiele Stuttgart-Leverkusen letztes Jahr waren Weltklasse. Das war, da ist mein Herz aufgegangen. So, und dass natürlich ein Verein wie Stuttgart offensichtlich noch nicht in der Lage ist, nach so einer Saison ihre Leute zu behalten. Das ist schade, aber das ist die Realität. Und ich kann nicht glauben, als Stuttgart-Fan oder als jemand, der Stuttgart beobachtet, dass man so einen Aderlass haben kann und trotzdem top weiterspielt. Und jetzt kommt noch was dazu.
Aber würden Sie das für Stuttgart so sagen können jetzt für diese Saison? Also trotz Aderlass, die reden jetzt wahrscheinlich hauptsächlich von Guirassy, der gegangen ist.
Guirassy, Ito, Anton, und jetzt kommt noch dazu, dass aktuell sowohl Undav als auch Leveling hat sich zum Nationalspieler gemausert und ist, den beobachte ich seit Jahren, das ist einer der Spieler, die im Laufe der Zeit immer besser werden. Undav ist ein Phänomen, so, und die sind auch nicht dabei. So, wie willst du so etwas kompensieren? Manchmal reicht ein wichtiger Spieler aus, um das Mannschaftsgleichgewicht aus dem Rhythmus zu bringen. Man City, natürlich seit nach langen Jahren, hat mit Rodri, den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, einen Schwerverletzten und verlieren jetzt 5-mal hintereinander. So etwas passiert. Und Stuttgart hat gestern 5 wichtige Spieler nicht dabei gehabt. Also warum soll man glauben, dass das immer so vor sich geht und andere Mannschaften können auch Fußball spielen?
Und dann auch noch einen, nämlich Silas, nach Roter Sternberger ausgeliehen, und der kriegt dann auch noch gestern das Tor oder schießt das Tor, das dann dazu führt, dass das Spiel gedreht wird.
Ja, ob das...
Ist das Ironie?
Ja, was heißt Ironie? Silas ist natürlich ein überragend schneller Spieler, und wenn sie ihre anderen Leute haben mit Führig und Leveling, dann haben sie wahrscheinlich gedacht, wir brauchen ihn nicht. Aber der kann natürlich auch Spiele mitentscheiden. Es ist halt schade, dass sie gerade gestern, rein aus politischen Gründen, es ist schon schade, dass sie dieses Spiel verloren haben.
Apropos, also dann gab es ja gestern noch die Nachricht, bewegt ja auch gerade die Gemüter, dass rund 500 VfB-Fans, organisierte Fans, sogenannte Ultras, an der serbischen Grenze so ausführlich, auch so hart, auch unter dem Einsatz körperlicher Gewalt vermutlich, kontrolliert wurden, dass sie umgekehrt sind. Haben Sie sowas schon mal gehört?
Nee, habe ich noch nicht gehört. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Serbien hat immer gute Fußballer gehabt, aber sie haben natürlich eine gewisse Nähe zur Sowjetunion, und gegen eine Gazprom-Mannschaft, die von Gazprom gesponsert ist, zu verlieren, ist rein politisch gesehen ein Affront.
Haben Sie das früher bei Schalke, haben Sie das früher bei Schalke auch gesagt?
Ja. Ist egal. Also, aber das, was Sie jetzt ansprechen, ist natürlich, das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint, aber es ist natürlich ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich weiß es nicht, was da genau passiert ist, aber wenn das stimmt, dann ist das ein absolutes No-Go und eine absolute Unverschämtheit. Ich weiß nicht, wie man auf so etwas reagieren will.
Also Sie haben es auch noch nie erlebt, auch nicht in Ihrer St. Pauli-Zeit. Um jetzt nochmal das Klischee rauszuholen, St. Pauli-Fans, die werden doch bestimmt auch vorverurteilt.
Überhaupt nicht. Also St. Pauli-Fans sind dafür bekannt, dass sie tolerant sind, dass sie andere Fans respektieren und akzeptieren. Im Stadion am Millerntor wird immer auch die, das gibt's nirgendwo anders, die Hymne des Gegners gespielt. Und man beklatscht auch gute Aktionen vom Gegner, wenn sie wirklich gut sind und waren. Das ist überhaupt nicht so. Lediglich mit Hansa Rostock gibt es eine innige Fanfeindschaft. Das geht aber mehr von den Rostockern aus, die sich wirklich, also da gibt es einen harten Kern, die sich komplett sozial unverträglich verhalten. Das ist dann schon, das grenzt ans Kriminelle. Aber das ist bei den St. Pauli-Fans nicht so. Also ich habe das auch noch nicht erlebt. Wie gesagt, es gibt ein paar Situationen, aber dass man... Das hat ja jetzt auch nichts mit Vereinen zu tun, sondern offensichtlich ist das ja eine staatliche Geschichte, an der Grenze Fans zu kontrollieren und sie dann...
Seine Stationen als Bundesliga-Spieler, ja, die sind schnell aufgezählt. Bielefeld, Gladbach, Duisburg, das war's. Für die Trainerstationen, da bräuchten wir ein bisschen länger. Ewald Lienen in SWR1. Leute, soll ich mal loslegen? 1. FC Köln, Hansa Rostock, Hannover 96, 1860 München, MSV Duisburg und natürlich FC St. Pauli. Gibt's diesen einen... Den Herzensverein für Sie? Ich habe so ein bisschen rausgehört, es könnte der FC St. Pauli sein.
Naja gut, da bin ich jetzt fast 8 Jahre gewesen, seit Ende 2014. Und die Verbindung ist immer noch da, das ist natürlich präsent. Aber ich habe diesen einen Herzensverein gibt es nicht, sondern für mich macht sich das immer an einzelnen Menschen fest. Menschen, die ich mit denen ich zusammen Fußball gespielt habe, Menschen, die ich kennengelernt habe, wenn ich Trainer irgendwo war. Und das ist für mich das Entscheidende, die Beziehungen, die man irgendwo aufgebaut hat, die Menschen, die man kennengelernt hat und nicht die Verbindung zu einem abstrakten Konstrukt, sagen wir mal, ein Verein lebt von den Menschen, von den Fans und da bin ich im Grunde genommen überall gerne gewesen und ich kann auch überall hin zurückkehren, weil ich überall, muss ich sagen, Menschen kennengelernt habe, die ich respektiert habe und mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe.
Was würden Sie denn sagen, also wenn Sie mal an Ihre Zeit als Spieler zurückdenken, was war da so die größte Herausforderung, die Sie meistern mussten? Vielleicht sportlich, aber auch menschlich?
Naja, erstmal war es eine Herausforderung, dass ich, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich gar nicht Profifußballer werden. Dann habe ich es probiert, dann habe ich gesehen, es funktioniert. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich möchte ich gerne zur Uni gehen und möchte bestimmte Dinge studieren, möchte Lehrer sein oder Dozent oder ich weiß nicht irgendwas. Und dann habe ich festgestellt, dass ich viel Geld verloren hatte, weil ich keine Ahnung von Finanzen hatte. Das war damals auch so eine Zeit mit Bauherrenmodellen, sind viele Spieler reingefallen. Und dann musste ich weitermachen, was sich im Nachhinein vielleicht als positiv herausgestellt hat. Denn wenn ich jetzt nur an der Uni rumgehangen hätte, hätte ich vom Leben vielleicht nicht andere Dinge mitbekommen, als wenn ich jetzt auf der freien Wildbahn gewesen wäre. Und das war erstmal eine Herausforderung, festzustellen, ich muss weiter Fußball spielen, obwohl ich gerne gespielt habe. Das war das eine. Das andere war, dass ich gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie man mit Fußballspielern umgeht, nicht in Ordnung ist. Zu himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Du wurdest in den Himmel gehoben und ich habe von Anfang an gesagt, warum? Es muss so einen Grund geben, wenn ich jemanden ein Autogramm haben will, wenn ich jemanden so hochhebe. Nur weil er bekannt ist, das kann es nicht sein. Das muss auch irgendwas damit zu tun haben, was für einen Charakter er hat und was er tut und macht. Und da habe ich dann angefangen, auch viel darüber zu reden mit Kindern und Jugendlichen, darüber, wie ich glaube, dass alle Menschen wichtig sind. Und die dritte Geschichte Herausforderung, das war eben diese Brutalität im Fußball. Das war einfach so, es war unerträglich. In den 70er Jahren, auch noch in den 80ern teilweise, dass es völlig egal war, wenn man die Gesundheit eines Gegenspielers aufs Spiel gesetzt hat. Also das waren drei Punkte, die mir wichtig waren. Und
man sagt Ihnen ja nach, dass Sie sich nie so richtig mit diesem Fußballgeschäft so angefreundet haben. Ist das über die Zeit besser geworden, kann man das so sagen?
Das ist nicht so ganz richtig. Das wird immer ganz schnell kolportiert. Ich finde, dass man, das könnte man über sämtliche gesellschaftlichen Bereiche sagen. Es geht nicht darum, sich mit etwas anzufreunden, sondern da, wo man lebt und arbeitet, eben wach zu bleiben, einen wachen Blick zu haben, achtsam zu sein. Und eben da, wo ich lebe und arbeite, kann ich am ehesten etwas dazu beitragen, dass sich etwas verändert. Weil das, was unsere Gesellschaft ausmacht, das sieht man überall. Das sieht man im Sport, das sieht man in der Industrie, das sieht man in der Geschäftswelt, überall und nirgendwo. Und was anderes habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach die Dinge angesprochen, die mir aufgefallen sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das Fußballgeschäft grundsätzlich abgelehnt hätte oder kritisiert hätte. Im Gegenteil, ich liebe Fußball bis heute, aber man muss ja auch nicht alles mitmachen, was dort passiert, so wie wir in unserer Gesellschaft auch nicht alles mitmachen müssen, was da passiert. Und trotzdem muss eine Wirtschaft funktionieren, trotzdem wollen wir Sport treiben, aber wir können vielleicht auch ein bisschen darauf hinwirken, dass die Bedingungen sich verändern, dass wir Dinge besser machen.
Ewald Lienen beehrt uns an seinem Ehrentag, am Geburtstag, den verbringt er im Südwesten, Ex-Fußballprofi, Ex-Fußballprofi-Trainer. Aber einen Verein im Südwesten, Herr Lienen, haben Sie nie trainiert?
Ja, das hat sich irgendwie nicht ergeben, ich weiß es auch nicht. Es hat ja auch lange gedauert, bis St. Pauli auf die Idee gekommen ist, mich mal dazu zu holen. Und Freiburg war ja immer in guten Händen, das wäre jetzt nochmal ein Verein gewesen. Aber auch der VfB Stuttgart macht im Moment in den letzten Jahren eine wirklich tolle Entwicklung.
Sie waren ja nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer, und das kann man, glaube ich, sagen, einfach so eine herausragende Persönlichkeit im deutschen Fußball. Was muss man denn über Ewald Lienen wissen, damit man sie verstehen kann?
Man muss einfach nur unvoreingenommen mir entgegentreten, so wie man das sie allen Menschen gegenüber machen sollte. Und verstehen heißt ja, muss ja nicht akzeptieren heißen. Aber ein Grundrespekt, das ist für mich, ich bin ja auch viel unterwegs in Sachen Kommunikation, Führungsverhalten. Wir kommunizieren nicht auf vernünftige und sozialverträgliche Art und Weise miteinander. Und es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn man einfach im täglichen Miteinander, im täglichen Umgang miteinander nicht alles bewerten und beurteilen würde, sondern indem man einfach nur zuhört. Wenn ich vernünftig kommunizieren will, muss ich erstmal versuchen, das zu verstehen, was der andere sagt. Also ich muss zuhören. Und wenn ich eine Nachfrage habe, dann kann ich das machen. Dann muss ich aber auch entsprechend nachfragen und nicht gleich glauben, dass die Art und Weise, wie ich es verstanden habe, die richtige ist, und sofort dagegen arbeiten. So, und daraus entstehen ganz viele Konflikte, daraus entstehen ganz viele Streitereien. Ich kann mich gar nicht streiten. Also jedenfalls nicht so, dass es respektlos wird. Weil ich, wenn ich etwas höre, was mir nicht gefällt, wo ich denke, was ist denn das, dann frage ich erstmal nach und versuche es auf den Punkt zu bringen. Und dann entsteht eine Diskussion. Wir diskutieren aber nicht mehr. Es gibt immer mehr Menschen, die leider Gottes einfach nur eine Fahne hochhalten, die ihren Standpunkt darstellen, aber nicht bereit sind, den Standpunkt anderer sich anzuhören, geschweige denn, irgendwelche Kompromisse zu finden. Das ist aber das Wesen von Demokratie und das Wesen von Kommunikation. Deswegen haben wir auch in der Politik so viele Probleme, weil man nicht mehr bereit ist, Dinge auszudiskutieren, sondern immer nur versucht, den anderen zu diskreditieren und das abzuwerten und zu be- und verurteilen.
Kommunikation, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da kommen Sie immer wieder drauf zurück. Sie haben es vorhin auch gesagt, es geht um eine gute Kommunikation. Wie haben Sie es denn zum Beispiel in Ihrer Trainerzeit dann umgesetzt? Sie haben gesagt, es geht auch ganz viel darum, Menschen zu motivieren. Ja, wie motiviere ich denn jetzt Menschen? Wie motivieren Sie denn jetzt mich zum Beispiel, diese Sendung jetzt noch so richtig mit Elan zu Ende zu machen?
Ich kann sie nicht motivieren, so wie ich meine Spieler auch nicht motivieren kann. Ein Spieler oder ein Mensch, der nicht von sich aus motiviert ist, den kann ich nicht durch irgendwelche Fightstänze dazu bringen, plötzlich Spaß und Freude an seiner Sache zu haben. Das Einzige, was ich machen kann, ist, den jemanden zu demotivieren. Das geht ganz schnell, indem ich ihn respektlos behandle, indem ich nicht zuhöre, indem mir das nicht wichtig ist, was er sagt und was er tut. Ansonsten geht es darum, Menschen in Führungspositionen oder wenn ich mit Menschen zu tun habe, als Lehrer, als Trainer oder generell in irgendwelchen Gruppen, wo ich arbeite, ein Ambiente zu schaffen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Nur dann, wenn ich die Menschen sehe, wenn sie sich wohlfühlen, haben sie eine Chance, ihre Eigenmotivation zu entwickeln. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich Dinge tue, in denen ich gut bin und die mir Freude und Spaß machen. Dass ich nicht irgendwelche Jobs mache, wo ich ja, wo ich eigentlich gar keine Lust zu habe oder wo ich auch nicht gut drin bin. Also es geht darum, als Trainer ein Ambiente zu schaffen, dass die Leute sich entwickeln. Und die Trainer, die das hinbekommen, das sind wirklich gute Trainer. Das ist aber nicht so, dass die da irgendwelche Affentänze machen, damit der andere motiviert ist, sondern der hilft den anderen, sich selbst zu motivieren.
Also keine Kritik, weil Sie haben mal gesagt, wenn man die Spieler zu sehr kritisiert, dann schieben die auf dem Platz den Ball nur noch hin und her und dann wird es unattraktiv, weil sie Angst haben. Oder unsicher.
Da muss man jetzt vorsichtig sein. Was heißt Kritik? Kritik ist das Allerwichtigste überhaupt. Und die Kritik muss konstruktiv sein. Was die Risikobereitschaft komplett torpediert, ist, wenn ich jemanden abwerte, verurteile. Das heißt, nicht konstruktiv kritisieren, sondern einfach nur sagen, was machst du da für eine Scheiße, was ist das Allerletzte und so weiter. Wenn ich jemanden respektlos kritisiere oder wenn ich ihn auswechsle, wenn er einen Fehler gemacht hat, das ist eine Information nicht nur für den Spieler, sondern für die gesamte Mannschaft. Mhm. Weil in dem Moment, ach so, Moment, ich darf kein Risiko eingehen, dann spiele ich lieber Sicherheitsbälle hin und her und vor und zurück. Und das ist der Tod eines Spiels. Das heißt, Kritik ist eine ganz große Chance, Verhalten zu verändern. Ich bin froh, wenn mich jemand kritisiert, auf normale Art und Weise. Und selbst wenn er respektlos ist, dann denke ich, kann er vielleicht recht gehabt haben, in der Sache, nicht in der Art und Weise. Mhm. Ohne Kritik wird sich nichts verändern, aber die Kritik muss respektvoll und konstruktiv sein.
Wie schauen Sie denn heute zurück auf diese Dinge, ja, auf diese meinungsstarken Ewald-Lienen-Profifußballer mit den langen Haaren?
Ja, das ist ein Teil meines Lebens gewesen. Das, es ist fatal, wenn man irgendetwas, wenn man in der Vergangenheit lebt oder wenn man irgendwelche Dinge bedauert und das zu einem Teil seines Lebens macht. Alles, was du im Leben machst, hat, zumindest so ist es bei mir so gewesen, zu dem Zeitpunkt irgendeinen Sinn gemacht und man hat das gemacht, was man in dem Moment für richtig gehalten hat. Ich kann die Dinge mit 25 nicht so machen, wie ich sie mit 55 machen würde. Ich habe eine ganz andere Lebenserfahrung, ich bin gesetzter, ich bin reifer, ich habe viele Dinge erlebt, die ich damals noch nicht erlebt hatte. Ich würde im Nachhinein einige Dinge anders machen, aber dieses Nachhinein gibt es nicht. Man macht immer das, was man macht. Und dann geht's halt weiter.
Wobei Sie ja viele dafür bewundert haben, eben weil Sie so anders waren als die meisten, sage ich jetzt mal, Kollegen im Fußball, weil Sie Haltung gezeigt haben, zum Beispiel mit Ihrem Engagement gegen Atomwaffen oder für den Frieden.
Ich wollte mich jetzt auch nicht damit kritisieren. Ich habe nur gesagt, dass...
jetzt verteidige ich Sie hier schon, ne?
Ja, nein, wie schaue ich zurück? Also mit ganz viel Liebe und Stolz, für all die Dinge, die ich erlebt habe, mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit vielen Mannschaften, mit denen ich arbeiten durfte und konnte. Ich habe so viele schöne Dinge erlebt im Leben. Da bin ich wahnsinnig froh drüber. Mhm. Und ja, das wollte ich damit sagen. Man kann all diese Dinge auch schlecht machen. Man kann sich auf das Negative fokussieren und kann sagen, da hätte ich mich, warum habe ich mich nicht so verhalten, warum hätte ich das? Nein, das ist eben so. Man muss es respektieren und man kann und akzeptieren, man kann nur aus Dingen lernen. Und ich habe nichts Falsches gemacht, überhaupt nicht.
Und Sie haben
auch
die Konsequenzen getragen. Sie haben ja sogar mal auf eine Turnierteilnahme verzichtet, wenn ich das historisch richtig wiedergebe, 1978, weil Sie gesagt haben, da hätte man Position beziehen müssen.
Ja, ich habe auf die Turnierteilnahme nicht bewusst verzichtet. Also eine Turnierteilnahme bedeutet ja, du bist nominiert. Und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre nicht mit. Also so war es jetzt nicht.
Aber historisch wird Kolpertier, der ist nicht mitgefahren, weil er das kritisiert hat.
Naja, es ist nicht dazu gekommen, dass ich hätte nominiert werden können, weil ich bei der B-Nationalmannschaft mit 3, 4, 5 Leuten zusammen war, die später nach Argentinien gefahren sind. Und ich habe nach dem Spiel gesagt, den Bundestrainer der zweiten Mannschaft angerufen und gesagt, lasst mich in Ruhe, ich habe genug mit Bundesliga zu tun und ich möchte nicht für den DFB hier irgendwie durch die Gegend laufen. Das haben sie dann respektiert. Ob das richtig war im Nachhinein, ja, das ist wieder eine andere Frage.
Sie sagen dazugelernt, oder man hat sich dann entwickelt, auch verändert. Damals ging es um die Militärjunta, nehme ich mal an, Argentinien. Heute geht es ja um andere Dinge. Es gab die WM in Katar vor 2 Jahren, das berühmte Bild der DFB-Elf mit den Händen vorm Mund. Wie haben Sie das rezipiert? Haben Sie gesagt, super Jungs, oder haben Sie da ein schales Gefühl gehabt?
Man hat immer ein schales Gefühl bei solchen Dingen. Aber ich will nochmal zurück auf diese Geschichte. Es ist so gewesen, dass seinerzeit das den DFB nicht interessiert hat, was dort in Argentinien passiert. Und wir reden jetzt nicht von Katar, sondern wir reden von einer Militärdiktatur, die Menschen auf offener Szene ermordet, entführt und eingesperrt hat, unter anderem in die Stadien, in den Stadien, wo dann später gespielt wurde. Da nichts zu sagen, das war ein absoluter Affront. Und ob es vielleicht besser gewesen wäre, ob man mich nominiert hätte, wäre ein anderes Thema gewesen. Aber wenn ich dorthin gefahren wäre und hätte dann die Hand gehoben und hätte gesagt, was ist denn hier eigentlich los, das hätte vielleicht noch viel mehr Wirkung gehabt, als vorher zu sagen, ich will mit euch nichts zu tun haben. Aber gut, das ist jetzt alles Spekulation. Es ist immer so, dass der Fußball nicht im luftleeren Raum stattfindet. Er findet in unserer Gesellschaft statt. Dass ich mir an vielen Stellen eine andere Gesellschaft wünsche, andere Art und Weise mit Menschen umzugehen. Keine Kriege, keine Diskriminierung, andere Verhaltensweisen gegenüber dieser Klimaproblematik, die wir einfach zugelassen haben. Das ist völlig klar. Aber im Fußball wird es genauso sichtbar wie in anderen Situationen. Nur man muss eben generell diese Dinge angehen und nicht nur, wenn es gerade zu einem Großereignis im Fußball kommt.
Herr Lien, der Profifußball, dieses Geschäft mit dem großen Geld ist ja bekannt und Sie sind ein alter Hase im Geschäft. Wie schauen Sie denn, Herr Lien, auf so eine Entwicklung im Profifußball, wie sie stattgefunden hat die letzten 30, 40 Jahre?
Naja, die Entwicklung im Fußball korreliert mit der Entwicklung in unserer Gesellschaft generell. Also es ist immer um immer mehr Geld gegangen, so wie wir in manchen Bereichen immer mehr produziert und hergestellt haben, haben wir im Fußball eben auch zugelassen, dass immer mehr Spiele produziert werden, wenn man so will, was jetzt nicht gerade die Qualität der Spiele fördert. Und während wir früher 10 Jahre spielen mussten, um dann unser Geld zu verlieren, sage ich jetzt mal so kritisch, kannst du heute 2 Jahre spielen, wenn du in einem guten Spitzenclub bist und hast fast schon ausgesorgt. Und das kann es nicht sein. Das ist eine Parallelwelt geworden. Aber das ist in anderen Bereichen auch so. Das ist im Schauspiel an der Spitze auch anders. Das ist bei Unternehmen an der Spitze auch anders. Wenn ich nur an die Gehälter von Führungspersonen, von großen Aktiengesellschaften denke, muss ich mich fragen, mit welcher Berechtigung. In Japan ist das zum Beispiel nicht so, dass sie so viel verdienen und dass es ihnen dann anschließend auch noch egal ist, wenn sie Fehler gemacht haben. In Japan verbeugt man sich, entschuldigt sich und tritt zurück und hier muss man ein Gerichtsverfahren anstrengen und die Leute sind immer noch nicht bereit, irgendetwas zuzugeben. Also das ist eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, wo bestimmte Werte eben peu à peu den Bach runtergegangen sind.
Gab ja jetzt wieder neue Erhebungen, Beispiel Musikgeschäft, da sind es die ganz großen, Adele, Coldplay und so weiter, die machen riesige Konzerte mit riesigen Profiten, können hohe Eintrittspreise verlangen. Und auf der anderen Seite sind es die kleinen Künstlerinnen und Künstler, die immer prekärer leben müssen. Ist das im Fußball auch so? Also haben wir so auf der lokalen Ebene, auf dieser kleineren Ebene, dann wieder das Problem, dass man eigentlich total angewiesen ist aufs Ehrenamt und es viel zu wenig Förderung gibt?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist ja jetzt nicht nur eine Sache im Fußball. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, dass die kleinen Künstler, kleine Schauspieler, nicht so bekannte Schauspieler auch Probleme haben zu überleben finanziell. Das habe ich aber in der Wirtschaft auch. Wir haben Leute, die wahnsinnig viel Geld verdienen und wir haben immer mehr Menschen, die prekär beschäftigt sind, deren Job vielleicht auch nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, die dazu noch wenig verdienen. Und das kann es nicht sein. Wir sollen in einem der reichsten Länder der Erde leben und wir haben immer mehr Menschen, die nicht nur unzufrieden sind, sondern die eben auch, so wie in den USA, das schon länger der Fall ist, mehrere Jobs brauchen, um überhaupt überleben zu können. Mhm. Und ist das eine erstrebenswerte Gesellschaft, wenn ich manche Politiker oder manchen Politikern Glauben schenken darf? Ja. Mhm. Dann regelt sich die Wirtschaft von alleine. Nein, es geht für mich geht es darum, dass ich Verantwortung habe als Politiker oder auch als Unternehmer für das Gesamte und nicht nur für das, was ich selber produziere und was ich selber verkaufe, sondern ich habe eine Gesamtverantwortung, eine soziale Verantwortung für eine Gesellschaft, und dazu gehören eben auch die Arbeitgeber, und so ist es im Sport auch. Mhm. Wir haben überall dieses Problem, dass es nur um die Spitze geht.
Dazu passt vielleicht die Frage von Oliver aus Freiburg, der fragt, wie stehen Sie denn, Herr Lienen, zu Fußballinternaten, die zunehmend von Konzernen errichtet werden? Er denkt zum Beispiel an einen Brause-Konzern, der auf mehreren Kontinenten Fußballschulen aufbaut, oder auf arabische Investoren, die solche Nachwuchszentren finanzieren.
Ja, das ist so ein, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist immer richtig, dass man in dem Bereich, wo man lebt oder wo man genauer hingucken möchte, eben auch Dinge anspricht. Ob ein Brausekonzern, glaube ich, wir wissen alle, wen er meint, das jetzt macht oder nicht. Natürlich werden dadurch Spieler produziert. Ich gebe dort in den Ländern den Jugendlichen Möglichkeit, sich zu entwickeln. Jetzt kann ich sagen, naja gut, dann habe ich hinterher einen super ausgebildeten Spieler, den ich dann vielleicht wieder verkaufen kann, und damit kann ich mein Produkt groß machen. Ist alles schön und gut, ist alles richtig, wir können uns mit diesen Themen auseinandersetzen, aber für mich sind die entscheidenden Themen, über die wir uns Gedanken machen sollten, nicht, ob jetzt ein Unternehmen ein Nachwuchsleistungszentrum finanziert, sondern wo wir generell hinwollen.
Viele, viele Nachrichten haben wir bekommen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern und wollen natürlich auch ein paar davon noch zur Sprache bringen, weil es auch Fragen dabei sind. Also Peter aus Ulm, der möchte zum Beispiel wissen, der möchte uns sagen, er hat sich aufgrund der beschriebenen Umstände, was wir gerade besprochen haben, vom Fußball und der Formel 1 abgewandt. Er schaut jetzt lieber ehrliche Sportarten wie Volleyball und Handball, die noch nicht so kaputt sind. Können Sie es verstehen?
Ich kann das verstehen. Mir ist es auch manchmal zuwider, wenn ich manche Verhaltensweisen sehe von Spielern, die sich hinschmeißen, die bei irgendwelchen Berührungen schreien, als wenn ihnen das Bein abgeschlagen worden wäre, die versuchen, Elfmeter zu provozieren, oder die sogar die Gesundheit von Leuten riskieren. Aber wie gesagt, wir haben überall diese Verhaltensweisen, und ich kann verstehen, dass man in dem Bereich, wo man etwas genießen möchte, wenn man da Dinge sieht, die einem nicht gefallen, dass man woanders hingeht. Aber wir haben eben überall Probleme, und wir müssen überall diese Probleme angehen. Und insofern, ich kann es verstehen.
Jürgen aus Linkenheim-Hochstetten, der schreibt uns, danke für die Sendung. Frage an Herrn Lienen: Mit welchem Spieler hatten Sie, Herr Lienen, die größten menschlichen Probleme? Interessiert mich auch.
Aber mich nicht. Gut, also Jürgen, über solche Dinge spricht man nicht. Also es gibt immer, ich habe eigentlich mit niemandem große Probleme gehabt. Es gab ganz wenig Spieler, denen ich immer wieder eine Chance gegeben habe und die dann irgendwann mal sich so geoutet haben, dass ihnen das egal war und dass sie auch respektlos anderen gegenüber waren. Und von solchen Spielern habe ich mich dann getrennt. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Aber wissen Sie was, Herr Lienen, der Jürgen, der hat sich das schon gedacht und hat deswegen sicherheitshalber noch eine zweite Frage gestellt. Was wäre mit Ewald Lienen oder aus Ewald Lienen geworden, wenn er den Trainerberuf nicht ausgeübt hätte?
Das ist totale Spekulation. Ich habe es ja eben gesagt, es gibt so diese Entwicklung, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das ist nicht so sehr gesund, und ich bin froh, dass ich mehr vom wirklichen Leben mitbekommen habe. Jetzt kann man sich fragen, ist ein Fußballverein das wirkliche Leben? Aber ich glaube, dass im Nachhinein, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, es in Ordnung war, dass ich jetzt nicht irgendwie von der Schulbank direkt auf die Universitätsbank gegangen bin, um dort am Leben vorbei irgendwas zu unterrichten.
Aber man muss ja sagen, wir haben ja immer auch über den Fußball hinausgewirkt. Also haben sich früher auch mit behinderten Kindern viel gearbeitet, viel Inklusionsarbeit gemacht, wie man heute sagt. Und Sie sind heute unterwegs in Sachen Klimanachhaltigkeit und zum Beispiel auch Klimabotschafter in Ihrem Heimatkreis, im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen.
Ja, absolut. Also wenn etwas aus mir hätte werden können, vielleicht ein Sportminister. Es gibt hier keinen Sportminister in Deutschland.
Müssten Sie Innenminister werden?
Ja, das ist Wahnsinn, ist das. Das ist so ein wichtiger Bereich. Sie haben eben das Ehrenamt angesprochen. Es gibt die größte soziale Arbeit, die wir in Deutschland haben, ist die Arbeit der ehrenamtlichen Trainer und Trainerinnen mit Kindern und Jugendlichen im Sport. Und das wird viel zu wenig unterstützt. Und ja, es ist richtig. Ich interessiere mich für diese Dinge. Es hätte keine Ahnung, ob ich auch beruflich dort hingegangen wäre. Aber jetzt in den letzten 7 Jahren bin ich als Wertebotschafter, Klimabotschafter, als Vortragsredner, als Fußballexperte unterwegs. Und eines der wichtigsten Themen ist einfach diese Klimaproblematik. Klima hört sich immer so an, als wenn das irgendwie was wäre. Es ist mal ein bisschen wärmer, ein bisschen weniger warm. Leider Gottes ist es nicht so. Wir haben...
Naja, wenn Sie heute auf die Welt schauen, Weltklimakonferenz in Baku ist gerade zu Ende gegangen, ohne wirkliche Fortschritte. Ganze politische Richtungen hier im Land und international sagen, das Klimaproblem, das gibt's gar nicht. Was macht denn sowas mit Ihnen?
Ja, das ist abenteuerlich, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Und es gibt ja noch Leute, die sich seit ihr ganzes Leben, ihr ganzes Berufsleben lang damit beschäftigen. Nämlich diejenigen, die in dem Bereich forschen und die sehenden Auges mit ansehen müssen und erleben müssen, wie eine Regierung nach der anderen, eine Dekade nach der anderen, wir diese Probleme zugunsten von sinnlosen Gewinnen für einige wenige über Bord werfen und damit die Existenzgrundlagen der Menschheit gefährden, nicht den Planeten. Das heißt immer, wir müssen den Planeten retten. Nein, der Planet schüttelt uns ab wie eine lästige Fliege. Wir müssen unsere Existenzgrundlagen retten und das ist das, was uns bisher nicht gelingt.
Und da kann jeder im Kleinen was tun. Sie tun es im Kreis Lippe. Abschließende Frage, Herr Lienen, wie bleiben Sie geradlinig?
Ja, was heißt geradlinig? Also ich versuche Dinge zu tun, die ich machen kann. Und bei uns im Kreis Lippe haben wir eine Klimaerlebniswelt aufgebaut. Das ist ein einmaliges Projekt, das kann man sich im Internet gleich mal anschauen. Das ist eine erlebnispädagogische Einrichtung, wo ich sehe, was passiert eigentlich mit unserem Klima, was haben wir für Folgen, die auf uns zukommen und wie kann ich mich an diese Folgen anpassen. Soweit sind wir jetzt schon, dass wir nicht nur verhindern, wir können es ja gar nicht mehr verhindern, die Folgen sind ja schon da. Wir müssen jetzt schauen, wie wir uns an diese Klimafolgen anpassen. Und wenn wir das Schlimmste verhindern wollen, dann müssen wir langsam aber sicher zu einer gemeinwohlorientierten Kreislaufwirtschaft gelangen, bei der das Wohl der Menschen, der Tiere, der Natur, zukünftiger Generationen und von Menschen berücksichtigt werden, die in anderen Erdteilen und Kontinenten leben. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann fließt uns das Ganze um die Ohren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.